Fast 40 Jahre sitzt er unschuldig in Haft wegen einer Falschaussage. Der Fall von Ricky Jackson ist schwer zu glauben. Nach 39 Jahren hinter Gittern in den USA wird er freigelassen. Jackson war 1975 im Alter von 18 Jahren zum Tode verurteilt worden, weil er mit zwei Komplizen in einem Lebensmittelgeschäft einen Mann erschossen haben soll. Und die Anklage stützte sich auf die falschen Aussagen eines 12-Jährigen, der die vermeintlichen Täter identifizierte. Erst als Erwachsener vertraute dieser zuerst dem Priester an, dass er gar kein Zeuge dieser Tat war. Später widerrief er seine Aussage auch vor Gericht. Eine Falschaussage, eine Lüge, die dazu führte, dass ein ganzes Leben zerstört worden ist, dass jemandem die Freiheit beraubt worden ist. Ich habe mich überlegt, wie hätte das Leben von diesem Mann ausgesehen? Wie hätte sich dieses Leben anders entwickelt? Ich habe mich auch gefragt, ja, wie hat wohl dieser Zeuge das ganze Leben, die ganze Zeit mit dieser Lüge gelebt? So mit einem belasteten Gewissen zu wissen, hey, ich habe gelogen, ich habe nicht die Wahrheit gesagt und der wird zum Tode verurteilt, beziehungsweise der muss sein Leben lang im Knast bleiben. Was mich an dieser Geschichte aber am meisten bewegt, ist die Reaktion von diesem Ricky Jackson bei seiner Freilassung. Trotz der schlimmen Ungerechtigkeit hegt er keine Rachengedanken. Er gibt sich versöhnlich. Er sagt, ich hege keinen Groll gegen den Zeugen. Ich wünsche ihm alles Gute. Ich hasse ihn nicht. Statt sich zu rächen, vergibt er. Statt sich auf das Negative zu fokussieren, sagt er, ich freue mich über die Freiheit. Ich freue mich, draußen zu sein. Diese Geschichte zeigt so eindrücklich, Worte haben Macht. Worte haben eine enorme Macht. Worte können zu Freiheit führen oder Freiheit rauben. Worte können zerstören oder aufrichten. Jedes einzelne Wort, das aus diesem Mund herauskommt, hat das Potenzial, Leben zu begünstigen oder Leben zu zerstören. Deshalb sagt Gott im 9. Gebot, im 2. Mose 20, 16 folgendes: Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, du sollst nicht lügen. Aber es ist viel mehr als nicht lügen. Der Begriff, der hier verwendet wird, falsches Zeugnis, stammt aus dem Gerichtswesen. Es hat hier mit einem Gerichtsprozess zu tun. Das heißt, zwei Leute haben miteinander Krach und es eskaliert so weit, dass sie vor dem Gericht landen. Und sie erwarten, dass der Richter recht spricht. Für uns etwas ganz Normales. Wir denken, ja, vor dem Gericht gehen, hoffentlich muss ich nie im Leben. Aber für das Volk Israel war das eine ganz neue Situation, dass sie überhaupt vor dem Gericht treten dürfen. Die waren ja Sklaven, die hatten keine Rechte, die konnten sich gar nicht verteidigen, ihre Stimme zählte gar nicht vor dem Gericht. Es gab niemanden, der für sie recht sprechen konnte. Und dann kommt Gott, befreit sie und macht sie zu einem Volk. Und damit haben sie plötzlich Rechte und Pflichten. Damit dürfen sie vor dem Gericht treten und erfahren, da ist jemand, der für mich recht spricht. Am Anfang war Mose der einzige Richter für das Volk. Irgendwann hat er gemerkt, ich bin überfordert mit der ganzen Situation. Und er hatte einen schlauen Schwiegervater. Manchmal ist es gut, auf den Schwiegervater zu hören. Und der sagte, hey, such dir andere Leute, die unbestechlich sind und mach sie auch zu Richter. Setz sie zum Richter ein. Sie sollen Streitfälle schlichten. Und das war damals schwieriger als heute. Denn es gab nicht all diese Beweismittel und all diese Techniken und Beweise zusammen, oder? Die ganze Forensik, oder? Und das Ganze beruhte auf die Zeugenaussagen. Das heißt, Eine Zeugenaussage konnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass jemand zum Tode verurteilt wurde. Also das war eine ernste Angelegenheit und deshalb hat Gott auch Maßnahmen gegeben, um so etwas vermeiden. Zum Beispiel in 5. Mose 17, 6 heißt es, wer des Todes schuldig ist, soll auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hin getötet werden, auch als Schutz. Aber auf die Aussage eines einzigen Zeugen hin soll er nicht getötet werden. Wir merken hier, worauf das Gebot abzielt und welche Konsequenzen das falsche Zeugnis im Extremfall haben kann. Gott will damit das Leben und den guten Ruf eines Menschen schützen. Das steckt dahinter. Er will die Menschen schützen. Er will, dass in seinem Volk Recht und Gerechtigkeit herrscht. Und hier treffen wir auf einen speziellen Grundsatz, der sich durch das ganze Gesetz zieht. Das Gebot bringt meistens einen Extremfall, eine extreme Situation. Auch ähnlich wie bei du sollst nicht töten, oder? Das ist eine Extremsituation, aber beinhaltet gleichzeitig all die anderen Stufen, bis es zu dieser Eskalation führt. Und auch hier, wenn es heißt von diesem falschen Zeugnis, das ist nur der Extremfall und damit ist viel mehr gemeint. Es fängt nicht vor dem Gericht an. Dass ich plötzlich den Eindruck habe, ja komm, wir gehen vor das Gericht und ich zeige dir dann. Sondern es ist ein längerer Prozess, ein langer Weg, bis jemand vor Gericht kommt, oder? Und wie fängt alles an? Hinter jedem falschen Zeugnis steckt eigentlich der Wunsch zuerst, dem Nächsten Böses zu tun, dem Nächsten zu schaden. Es fängt alles mit den Gedanken an. Es ist ein langer Weg bis vor Gericht. Doch ich habe mich gefragt, ja, woher kommt das Lügen überhaupt? Wie kommt der Mensch dazu, Unwahrheiten zu sagen, zu betrügen, zu lügen? Wenn wir am Anfang der Bibel gehen, merken wir, in der ersten Geschichte im Garten Eden kommt der Teufel in der Gestalt der Schlange und spricht zu Eva. Und er sagt Folgendes, er stellt eine Frage, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Was ist das für eine Frage? Es ist eine Frage, die eine Lüge beinhaltet. Eine Frage, die die Wahrheit von Gott verdreht. Hat Gott gesagt, dass sie von keinem Baum essen dürfen? Was hat Gott gesagt? Von allen dürfen sie essen, nur von dem nicht, oder? So fängt das an. Die Wahrheit von Gott wird verdreht. Kein Wunder. Das verwundert uns heute nicht, denn Jesus beschreibt den Teufel im Johannes 8, der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinen eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater desselben. Er ist der Vater der Lüge, er kann nicht anders als zu lügen. Das ist der Feind, der Teufel. Und mit dem fängt alles an, dass er die Wahrheit verdreht, dass er Halbwahrheiten verbreitet, dass er Lügen über Gott und über uns selber verbreitet. Im Garten Eden konkret die Lüge, Gott meint es nicht wirklich gut mit dir. Er will dir etwas vorenthalten, er will dir etwas wegnehmen, er will keine Freiheit für dich. Im Gegenteil, wenn er das sagt, du darfst das nicht, er will dich einengen. Das ist eine Lüge. Gott will die Freiheit. Und er bringt auch noch eine zweite Lüge über die Identität des Menschen. Er sagt, du bist nicht gut, so wie du bist. Du musst werden wie Gott. Aber interessanterweise waren sie schon wie Gott, im Ebenbild von Gott geschaffen. Also das heißt, der Teufel greift die Identität des Menschen an durch Lügen. Und nicht nur damals bei Adam und Eva, sondern auch heute. Er macht zwei Sachen. Er verbreitet Lügen über Gott, dass du irgendeine Lüge über Gott glaubst und dass er schwarz gemalt wird und Lügen über dich selber, dass du glaubst, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wert genug, ich bin weiß ich was. Und wohin führt denn das? Wir sehen, Eva antwortet auf den Teufel, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Also es stimmt nicht, dass wir nicht von allen nicht essen dürfen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, ess nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht stirbt. Hat Gott das gesagt? Was hat Gott nicht gesagt? Wie? Genau. Eva fügt hier etwas hinzu. Lüge ist nicht einfach nur die Wahrheit verdrehen, sondern auch etwas hinzufügen, Teilwahrheit, und rührt sie auch nicht an. Das hat Gott gar nicht gesagt. Also hier finden wir die erste dokumentierte Lüge der Menschheitsgeschichte, die erste Verdrehung der Wahrheit. Diese Worte waren Evas Erfindung und sie sind die erste Verzerrung der Wahrheit. Die Lüge, sehen wir, ist die Abkehr von der Wahrheit. Und die Lüge ist im Grunde genommen die Wurzel von jeder Sünde. Deshalb kann Paulus die Gottlosigkeit der Menschen folgendermaßen beschreiben. Er sagt, sie haben die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht. Um das geht's. Wenn wir die Wahrheit von Gott nicht akzeptieren, annehmen und umsetzen in unserem Leben, dann kommt der Vater der Lüge und sorgt dafür, dass er irgendeine Lüge bringt. Und wenn wir das vertauschen, dann hat das Folgen in unserem Leben. Wenn wir den Lügen des Teufels glauben, hat das Auswirkungen auch auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn ich unsicher bin, wer ist Gott und wer bin ich, dann muss ich mich selber verteidigen vor Gericht. Dann muss ich selber für mein Recht sorgen. Wenn ich der Lüge glaube, dass Gott nicht mein Versorger ist, dass Gott mich nicht schützt, dass Gott nicht für mein Recht sorgt, dass Gott nicht ein gerechter Richter ist, dann muss ich schon Recht mit allen Mitteln schauen, dass ich nicht benachteiligt werde. Wenn ich der Lüge glaube, dass ich minderwertig bin, dass ich nicht genug bin, so wie ich bin, dann werde ich schauen, dass ich betrüge und lüge, um mich zu profilieren, damit die anderen merken, ich bin besser als die anderen. Merkt ihr? Aber wisst ihr, was spannend ist? Es fängt nicht mit einer Gerichtsverhandlung an. Es fängt vielleicht folgendermaßen an. Irgendetwas Negatives ist vorgefallen. Vielleicht in der Schule hat dich der Lehrer benachteiligt. Hat dir eine falsche Note gegeben und du denkst, ah, ich wurde benachteiligt und das ist nicht fair. Oder bei der Arbeit merkst du, der Chef hat dich schlecht behandelt oder hat dich beleidigt, hat dich übersehen. Oder in der Ehe, dein Ehepartner hat dich auch vielleicht beleidigt oder hat deine Bedürfnisse nicht gestillt oder hat irgendetwas getan, was dich verletzt hat. Und dann kommen negative Gedanken, die das Potenzial haben, das Vertrauen zu zerstören, oder? Und wenn ich diesen Gedanken Raum gebe in meinem Leben, was passiert dann? Entsteht Bitterkeit, negative Gefühle. Und dann geht's weiter. Schritt für Schritt, langsam geht's weiter. Wenn ich diesen negativen Gedanken Raum gebe in meinem Leben, dann wird es schwierig, mit dieser Person zu reden. Ich schweige, oder? In erster Linie schweige ich. Wenn ich gefragt werde, wie geht's dir denn? Sage ich, gut, und es geht mir nicht gut. Und das ist die am meisten verbreitete Lüge in der Weltgeschichte. Wie geht's dir? Gut, bis sehr gut, oder? Das sind die landläufigen Antworten, gut, bis sehr gut. Manchmal sage ich besser als verdient. Das ist vielleicht eine bessere Antwort. Ich sage nicht, dass du bei jeder Situation immer deine Seele ausschütten sollst, so zwischen Stühlen und Bänken, das geht nicht. Aber wenn es uns immer nur gut geht, dann werden wir nie füreinander, miteinander beten. Dann gibt es keinen Grund, um einander zu ermutigen, füreinander da zu sein, miteinander zu kämpfen. Es geht uns ja allen gut bis sehr gut, oder? Und wir merken, wir hören auf, ehrlich miteinander zu reden. Wir hören auf, ehrlich miteinander zu reden und schweigen, aber irgendwie haben wir das Bedürfnis, mit jemandem darüber zu reden, was vorgefallen ist, oder? Und was machen wir? Wir werden immer jemanden finden, der ein offenes Ohr für uns hat. Hast du gehört? Weißt du, was mir passiert ist? Der hat mich so behandelt. Meine Frau, sie hat das getan. Und der Chef im Fall und der Lehrer, der ist der Allerschlimmste. Und du wirst immer jemanden haben, der ein offenes Ohr für dich hat. Und du fängst an, hinter dem Rücken dieser Person schlecht zu reden. Und irgendwann fängst du an, sogar zu übertreiben und zu lügen. Und irgendwann, wenn es noch mehr eskaliert, landet ihr vor dem Gericht und sagt, hey, ich will dieser Person nur noch schaden. Merkt ihr, es ist ein langer Weg. Es ist nicht einfach so, von heute auf morgen werden wir zu Lügner und zu falschen Zeugen. Es fängt mit Unehrlichkeit an, mit kleinen Lügen, die wir in unserem Leben tolerieren. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten, meint deshalb mehr als nur vor dem Gericht die Wahrheit sagen. Es ist viel mehr. Ehrlich sein, nicht lügen. Ja, auf deine Frage hin, was hätte man antworten sollen? Im Zug, diese Frau, die fragte, ja, wie sieht meine Jacke aus? Ja, ist nicht einfach. Aber vielleicht kann man sagen, weißt du, die innere Schönheit ist viel wichtiger als die äußere. Oder? Das heißt, wir sollen schlau sein wie die Schlangen, oder? Und mild wie die Tauben, oder? Es braucht Weisheit, muss nicht immer, ja, ungefähr so, verstehst? Und die Frage ist, hey, geht es mir darum, der Person zu schaden? Es geht Leben fördern oder Leben zerstören, oder? Und auch mit der Wahrheit kannst du zerstören, auch mit der Wahrheit kannst du enorm viel kaputt machen, oder? Nur weil du die Wahrheit sagst, heißt es noch lange nicht, dass du aufrichtig bist, oder? Du kannst extra die Wahrheit sagen, um jemanden fertig zu machen, oder? Deshalb geht es um viel mehr als Wahrheit sagen und nicht lügen. Es geht auch darum, dass wir niemanden verleumden sollen oder hinter seinem Rücken zu reden. Verleumdung bedeutet, dass man entweder Dinge verbreitet, die gar nicht wahr sind, oder Dinge, die man nicht belegen kann, Fake News zum Beispiel, oder Dinge öffentlich macht, die man nur privat oder vertraulich behandeln soll, oder dass man Dinge gezielt verbreitet, um anderen Menschen zu schaden. Nicht jede Wahrheit ist für alle Ohren. Und wir machen uns nicht nur dann schuldig, wenn wir so etwas tun, jemanden verleumden, sondern auch, wenn wir ein offenes Ohr dafür haben. Weißt du, es braucht immer mindestens zwei. Also die Leute reden nicht so gerne allein, oder? Es braucht immer ein Gegenüber. Und wenn ich ein offenes Ohr habe für Verleumdungen, für Reden hinter dem Rücken, dann mache ich mich schuldig, wenn wir das tolerieren. Deshalb dulde das nicht bei der Arbeit, in deiner Nachbarschaft oder auch in der Nachbarschaft so. Da ist ein Balkon und die reden so miteinander und hast du auch gehört? Oder in der Waschküche, das ist auch ein super Ort zum so Sachen verbreiten. Signalisiere klar, hey, da mache ich nicht mit. Auch Mobbing ist ein großes Thema, oder? Wenn Menschen oder ganze Gruppen eine Person schikanieren, beleidigen, übergehen oder einfach ignorieren. Und das ist so krass. Sogar in der ersten Klasse fängt das an, in der Schule. Unsere Tochter hat das erlebt. Und zu merken, wie das Leben eines Menschen verkrümmt wird aufgrund von Mobbing, das ist unglaublich. Aber auch wenn wir das tolerieren, wenn wir das zulassen, wenn wir nichts sagen, machen wir uns auch schuldig. Ich glaube, allgemein müssen wir uns fragen, bevor wir irgendetwas für eine andere Person sagen, ist es gut? Ist es wahr und ist es überhaupt notwendig, dass ich das sage? Ist es gut? Ist es wahr und ist es notwendig? Unser Zusammenleben hängt davon ab, wie wir übereinander denken und wie wir übereinander und miteinander reden. Und Gott will, dass unsere Beziehungen von Ehrlichkeit geprägt sind. Das ist der Wert, der hinter diesem 9. Gebot steckt. Ehrlichkeit, dass wir ehrlich zueinander sind. Ehrlichkeit macht wahre Beziehungen erst möglich. Deshalb schreibt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 4, folgendes: Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Interessanterweise merken wir im Neuen Testament, dass es ganz anders argumentiert wird. Er sagt nicht, hey, du sollst nicht lügen, weil es ist im Gesetz von Mose steht, sondern er argumentiert ganz anders. Hey, ich habe die Wahrheit kennengelernt. Ich habe Jesus Christus kennengelernt. Ihr seid Teil von diesem Leib, oder? Und deshalb, weil ihr das erlebt habt, wie Jesus mit euch umgegangen ist, deshalb sollt ihr die Falschheit ablegen. Oder ein nächster Vers. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Das sind gute Kriterien, um unsere Worte zu prüfen. Gut, angemessen und hilfreich. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Die Worte sollen dem anderen wohltun. Wie eine Salbe, heilsam. Und wenn du deinem Partner ständig Vorwürfe machst, dann tust du ihm nicht wohl. Wenn du deinen Kollegen immer dich immer beklagst und immer negative Worte verbreitest, verbreitest du keinen Wohlgeruch, sondern einen Gestank. Das führt nicht zum Leben, sondern zum Tod. Oder hier heißt es, belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. So habt ihr früher gelebt, das gehört zur alten Natur ohne Jesus. Aber jetzt habt ihr Jesus Christus und das macht einen Unterschied. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Es kommt zu Situationen, wo Spannungen entstehen. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr einander vergeben. Auch hier, wie wird es argumentiert? Nicht, oh, das Gebot und das Gesetz sagt das so und deshalb muss ich gehorsam sein. Nein, sondern weil ich erlebt habe, wie Jesus mit mir umgegangen ist, wie er mir vergeben hat, werde ich auch die Kraft empfangen von ihm, zu vergeben, nachsichtig zu sein, barmherzig zu sein, nicht ständig dagegen zu kämpfen oder sogar vor Gericht zu gehen. Auch Paulus kennt Konflikte, wo Menschen miteinander leben, sind Konflikte vorprogrammiert. Zu sagen, wir haben nie einen Konflikt in unserer Ehe gehabt oder in unserer Freundschaft oder in der Gemeinde, das ist Utopie. Also wenn du einsam bist, es gab früher so die Säulenheiligen, habt ihr auch schon gehört von Säulenheiligen, die haben sich zurückgezogen auf eine Säule und die haben ihr ganzes Leben auf dieser Säule da oben verbracht und die waren oberheilig. Natürlich, wenn du mit niemandem reden musst, wenn du keinen Kontakt zu den Normalsterblichen hast, dann wirst du auch keine Konflikte haben, höchstens mit dir selber. Aber in der normalen Welt, im normalen Leben entstehen Konflikte. Und das ist nicht das Problem, sondern die Frage ist, wie können wir Konflikte konstruktiv lösen? Wie gehen wir damit um? Was auch immer passiert, entscheide dich, ehrlich zu bleiben. Entscheide dich, ehrlich zu sein. Und wenn etwas vorgefallen ist, suche so schnell wie möglich das Gespräch mit dieser Person, nicht mit irgendeiner anderen Person, mit dem Lehrer, mit dem Chef, mit dem Ältesten der Gemeinde, mit dem Ehepartner, mit deinem Freund oder Kollege. Rede ehrlich und offen über die Situation in der Ich-Form. Man kann es in der Du-Form sagen, du hast sowas Schlimmes getan und immer den Finger zeigen und du bist jedenfalls so schlimm und irgendwann ist die Person an der Wand gedrückt und oh, und jetzt, was soll ich machen? Ich muss mich verteidigen, oder? Aber wenn ich sage, ich bin mir so vorgekommen, ich habe mich so gefühlt, dann bin ich bei mir selber, oder? Und dann können wir eine Lösung finden. Dann können wir einen Weg finden, dass wir weiterkommen. Rede ehrlich und offen über die Situation. Ich habe das so erlebt. Eine wichtige Regel ist auch miteinander statt übereinander reden. Interessant, auch Eva und die Schlange haben über Gott geredet statt mit Gott. Statt zu sagen, Gott, bist du immer noch da? Ich will dich schnell fragen, wie hast du das gemeint? Kannst du das wiederholen? Die reden übereinander, oder? Und die gleiche Strategie versucht auch der Feind, dass wir übereinander statt miteinander reden. Hüte dich davor, mit anderen Menschen negativ über die Person in seiner Abwesenheit zu reden, um ihren Ruf zu schaden. Oft sagen wir, ja, das ist nur ein Gebetsanliegen. Das ist der Fürbitte anvertraut, oder? Und behalt das vertraulich und gell. Nein. Auch wenn es so fromm ist, nein. Hör auf damit. Wenn du diese Worte nicht in der Gegenwart dieser Person aussprechen kannst, dann lass es lieber sein. Stell dir vor, die Person würde gerade neben dir stehen. Würdest du das Gleiche sagen oder nicht? Dann lass es lieber sein. Entscheide dich auch zu vergeben, statt dich zu rächen. Versuch dich zu versöhnen. Es geht nicht immer, aber versuch, was von dir abhängig ist, dich zu versöhnen. Bete für die Person, segne sie, statt sie zu verfluchen. Und überlasse die Person in Gottes Hand. Er ist der gerechte Richter und er wird für Recht sorgen. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Und wenn es im schlimmsten Fall zu einem Gerichtsprozess kommt, dann bleibe bei der Wahrheit, egal was ist. Sei ehrlich, bleibe du bei der Wahrheit. Lügen nehmen uns immer gefangen, aber die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit wird immer am Ende siegen, auch wenn es im Moment ganz anders aussieht. Vielleicht bist du Opfer von Lügen oder von Betrug oder von Täuschungen oder falschen Aussagen geworden. Und das ist schlimm. Ich gehe durch die Reihen und ich sehe Menschen, die wirklich das erlebt haben. Durch Lügen sind Leben kaputt gemacht worden. Und das ist schlimm. Aber ich will dir sagen, das Gleiche hat auch Jesus erlebt. Und er versteht dich. Wir lesen in Matthäus 26 hier, die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nun nach einer falschen Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Auch Jesus hat das erlebt, oder? Und wie antwortet Jesus? Er wird gefragt, bist du der Messias? Lügt er? Versucht er, sein Leben zu retten? Na, er weiß, die Wahrheit wird immer siegen. Nicht die Lügen haben das letzte Wort. Durch seine Auferstehung hat Jesus bewiesen, die Wahrheit wird immer siegen. Die Wahrheit ist stärker als die Lüge. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Deshalb bleibe bei der Wahrheit, antworte nicht mit der Lüge. Bekämpfe das Böse nicht mit dem Bösen, sondern mit dem Guten. Jesus sagt in Johannes 8, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Willst du frei sein? Willst du frei leben? Dann bleibe bei der Wahrheit. Wo finden wir die Wahrheit? Die Wahrheit ist eine Person. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und die Wahrheit finden wir hier in der Bibel. Das heißt, willst du ein Leben in der Freiheit führen, kannst du dir nicht leisten, ein bibelloser Christ zu sein. Das ist eine moderne Erscheinung, bibellose Christen. Christen, die entweder vergessen haben, in der Bibel zu lesen, sich mit der Bibel zu beschäftigen, oder die haben so einen Staubschicht darauf, dass sie sagen, hey, das brauche ich nicht. Bibellose Christen haben keine Chance im Kampf gegen Lügen. Beschäftige dich mit der Bibel. Setz dich damit auseinander. Frage immer wieder, wenn du in der Bibel bist, was lese ich über Gott? Was ist die Wahrheit? Wie ist Gott wirklich? Was ist die Wahrheit über mich selber? Wie sieht mich Gott? Das führt dich in die Freiheit. Nur indem du verankert bist in der Bibel, kannst du Lüge von der Wahrheit unterscheiden. Kannst du Lügen entlarven und sie mit der Wahrheit ersetzen. Du kannst dir nicht leisten, ohne die Bibel zu leben. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Der Teufel will uns durch Lügen gefangen halten. Lügen, die wir über Gott glauben und über uns selber. Was für Lügen wollen dich gefangen halten? Sag ihnen den Kampf an. Viele Menschen leben wie dieser Mann am Anfang, der falsch verurteilte Mann, über Jahre und Jahrzehnte gefangen aufgrund von Lügen, die sie über Gott und sich selber glauben. Unglaublich, viele Christen. Manche von uns glauben der Lüge, dass Gott distanziert ist und dass er nicht um dein Recht sorgt. Die Wahrheit ist, er kämpft für dich. Er ist ein gerechter Richter Und am Ende wird jeder sich vor Gottes Richterstuhl verantworten müssen. Und das Recht wird siegen, auch wenn es im Moment ganz anders aussieht. Manche glauben der Lüge, Gott meint es nicht gut mit mir. Er will mir etwas wegnehmen, er will mir etwas vorenthalten. Die Wahrheit ist, alles, was gut und vollkommen ist, kommt vom Vater des Lichts, in dem kein Schatten ist. Das ist die Wahrheit. Das ist dein Vater. Manche glauben der Lüge, du bist nicht genug, du bist nicht wertvoll, du bist nicht gut, so wie du bist. Die Wahrheit ist, Gott hat dich wunderbar geschaffen, nimm dich an, so wie du bist. Sonst lebst du gefangen in dieser Lüge und in diesem Minderwert. Aber wisst ihr, was das Krasse ist? Nicht nur der Teufel belügt uns, sondern auch wir können uns selber belügen. Wir lesen im 1. Johannes 1, 8 bis 10 hier, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. So können wir uns auch selber belügen. Bekennen bedeutet mit Gott übereinstimmen. Das, was er böse nennt, nenne ich auch böse. Das, was er gut nennt, nenne ich auch gut. Und ich sage, Gott, du hast recht. Ich fange an, von mir selber ehrlich zu sein. Und so viele Menschen täuschen sich selber, machen sich selber irgendetwas vor. Jesus lädt dich ein, heute Morgen zu ihm zu kommen und ehrlich zu werden. Weißt du warum? Weil er dich nicht verurteilt. Er sagt, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Deshalb ist Jesus gestorben am Kreuz für unsere Schuld. Und wenn du sagst, Jesus, ich komme zu dir und ich bin ehrlich, ja, ich habe viel missgebaut in meinem Leben, es tut mir leid, vergib du mir. Und wenn du sagst, Jesus, komm du in mein Leben und befreit du mich, dann mach dich Jesus wirklich frei. Es geht darum, dass wir ehrlich sind vor Gott und vor uns selber, dass wir uns nicht irgendetwas vormachen. Lügen nehmen uns gefangen, aber die Wahrheit macht uns frei. Vielleicht hast du heute Morgen zum ersten Mal realisiert, dass du dich selber belogen hast, selber betrogen hast, indem du gesagt hast, ich brauche Gott nicht, in mir ist keine Lüge, ich habe keine Sünde. Und vielleicht hast du realisiert, doch, ich brauche Gott, es ist so viel Lüge in meinem Leben. Dann komm zu Jesus und sag ihm, zeig mir die Wahrheit über dich und über mich selber. Beim Beten heute Morgen ist mir auch ein Wort im Sinn gekommen, das mich nicht mehr losgelassen hat. Doppelleben. Doppelleben. Dass Menschen hier sind, die ein Doppelleben führen. Das ist auch Lüge, das ist auch Betrug, das ist auch Täuschung. Dass du dich am Sonntag als Christ gibst, aber im Alltag lebst du, als wärst du kein Christ. Dass du dich schämst in der Schule, bei der Arbeit, dich als Christ zu bekennen. Erkenntlich zu machen und in der Ehe Menschen, die ein Lügenhaus gebaut haben in der Ehe, ein Doppelleben führen. Oder zu Hause bist du Christ, auswärts lebst du wie die Menschen, die Jesus nicht kennen. Das führt zu einem Leben in Angst, in Unsicherheit, in Verstecken. Was, wenn das auffliegt irgendwann? Und du merkst, du bist nicht frei. Das ist nicht das Leben, das Jesus für dich vorgesehen hat. Er hat Freiheit für dich bereitet. Bringe alle Lügen ans Licht. Besser jetzt das ans Licht bringen, statt dass dein Kartenhaus irgendwann zusammenbricht. Werde ehrlich mit dir selber und lass dich von Jesus erneuern. Unehrlichkeit und Lügen zerstören unsere Beziehungen. Aber Ehrlichkeit und Integrität stärken uns. Das will Gott durch das 9. Gebot. Und Ehrlichkeit beginnt damit, dass wir vor Gott ehrlich werden und sagen, ja, du hast recht, Gott. Aber ich komme zu dir, so wie ich bin, im Wissen, dass du mich annimmst und dass du mich liebst und dass du mich verändern kannst. Was ist für dich dran heute Morgen? Vielleicht ist es dran, dass du anfängst, im Kleinen wahrhaftig und ehrlich zu sein. Dass du sagst, ich höre auf mit dieser Gewohnheit, mit all diesen kleinen Lügen in meinem Leben, ich höre auf. Ich fange an, vielleicht ehrlich zu sein mit meinem Ehepartner, mit meiner Familie, mit meinem Arbeitgeber, mit den Leuten aus der Gemeinde. Ich fange an, ehrlich zu sein. Oder vielleicht geht es darum, dass du dich versöhnst mit einer Person, dass du einen Konflikt direkt mit dieser Person ansprichst und aufhörst, über diese Person zu reden. Wir werden heute miteinander auch das Abendmahl feiern. Und auch durch das Abendmahl lädt Gott uns ein, ehrlich zu sein. In Ehrlichkeit vor ihm zu kommen und zu sagen, ich komme zu dir, so wie ich bin, und ich nehme deine Vergebung an. Und im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, schreibt der Paulus, ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Erinnert euch immer wieder daran, ich habe euch frei gemacht. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Hier sagt uns Paulus, das Abendmahl ist eine Chance, uns auch zu prüfen. Dass wir ehrlich sind vor Gott und sagen, ja, ich prüfe meine Beziehung zu Gott. Wie sieht meine Beziehung zu Gott aus? Gibt es irgendetwas, was ich in Ordnung bringen soll? Wie sieht meine Beziehung zu meinen Mitmenschen aus? Gibt es jemanden, mit dem ich mich versöhnen soll, dem ich vergeben soll? Ich prüfe mich. Aber es heißt nicht, ich prüfe mich und dann bleibe ich sitzen, sondern ich prüfe mich und dann kann ich zuversichtlich das Abendmahl nehmen. Aber er sagt, hey, da auch hier können wir uns täuschen. Das Abendmahl ist nicht einfach so, ja, man isst und trinkt irgendetwas, sondern das da hat eine große Kraft. Und damit bekennen wir, ich glaube, Jesus ist für mich persönlich gestorben. Ich glaube, Jesus hat mir vergeben. Ich lebe mit Jesus und aus seiner Vergebung. Deshalb ist es wichtig, uns zu prüfen. Und dann kommen wir zum Abendmahl. Und das ist ein Fest unserer Freiheit. Wir feiern unsere Freiheit. Wir sind keine Sklaven mehr. Wir sind frei. Frei, um Beziehungen leben zu können, die von Ehrlichkeit und Integrität geprägt sind. Deshalb lade ich euch ein, aufzustehen, dass wir einen Moment vor Gott sind, uns auch prüfen und dass wir auch die Chance nutzen, dann auch miteinander und füreinander zu beten, das beim Abendmahl. Es heißt auch in der Schrift, dass Jesus auch nicht nur unsere Sünden, sondern auch unsere Krankheiten und Schmerzen auf sich getragen hat und dass wir das zu Jesus bringen und sagen, Jesus, wir beten miteinander, wir machen uns eins und rufen deinen Namen aus, dass du uns vergibst, dass du uns reinigst und dass du uns heilst. Herr Jesus Christus, so danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir ehrlich vor dir sein dürfen. So wie wir sind, du kennst uns am besten, wir können uns gar nicht vor dir verstecken. Danke, dass du zu uns gesprochen hast. Und danke, dass die Wahrheit Sachen aufdeckt, aber auch frei macht. So bitte ich dich, dass du jetzt durch die Reihen gehst und Freiheit bringst. Du siehst überall, wo wir uns schuldig gemacht haben, durch Lügen, durch Falschaussagen, durch Reden hinter dem Rücken, durch Unehrlichkeit, vergib du uns, Herr. Reinige du unsere Lippen. Du siehst überall, wo wir Mühe haben, Menschen zu vergeben, weil sie uns so verletzt haben. Herr, wir entscheiden uns heute Morgen, sie freizulassen, sie in deine Hand zu geben. Du bist der gerechte Richter und du sorgst für Gerechtigkeit. Und du siehst, wo uns Leid hinzugefügt worden ist durch Lügen und Betrug und Täuschung. Herr, wir wollen uns nicht rächen, sondern wir überlassen dir das Gericht. Du bist der gerechte Richter. Und ich bitte dich überall, wo ein Doppelleben geführt wird, dass du kommst mit deiner Wahrheit, Denn nur deine Wahrheit macht uns frei. Komm du mit deiner Wahrheit in unseren Beziehungen, in unseren Ehen, bei der Arbeit, in der Gemeinde, in der Schule. Und lass, dass unsere Worte den anderen wohltun. Hilf, dass wir einen Wohlgeruch verteilen durch unsere Worte, dass wir Leben bringen, dass wir in die Freiheit führen. Komm du und zerstöre jedes Lügengebäude, Herr. Wir sind keine Sklaven mehr, wir sind frei durch dich, Jesus. Ich danke dir. Danke, dass wir das Fest unserer Freiheit feiern dürfen jetzt. Und ich bitte dich, dass du vergibst, dass du reinigst und dass du heilst, Jesus. Am Seele, im Geist und auch körperlich. Wir nehmen alles in Anspruch, Jesus, was du für uns bereithältst. Amen.